Ja, guten Abend. Hi.
Ich bin der Martin oder Björn. Ich habe mal Biologie studiert früher, dann habe ich eine Zeit lang Bioinformatik gemacht und da bin ich ein bisschen aufs Programmieren gekommen und ein bisschen auch in die netzpolitische Szene und seitdem interessiere ich mich für Überwachung, Netzpolitik und so weiter. Und ich wollte euch was über biometrische Überwachung hier jetzt mal mit Fokus auf Deutschland erzählen und was hier so passiert ist. Aber jetzt wollen wir, bevor wir nach Deutschland gehen, noch mal ganz kurz ins Ausland. Ich bin auf Reddit auf dieses wunderschöne Plakat gestoßen und bin fast vom Stuhl gefallen. Das ist nicht etwa ein Cover von 1984 oder so?
Brasil.
Bitte?
Wie aus dem Film Brasil.
Nee, auch nicht. Das ist nämlich eine Werbung. Und zwar nicht gegen Überwachung, wie man jetzt irgendwie aus den Big Brother Augen herauslesen könnte. Nein, das ist eine Werbung der London Buses für mehr Überwachung in ihren Buses und dass das ja dann mehr Sicherheit bringen würde. Und das ist, wie hieß noch die Firma, die es designt hat? Ich glaube Central Illustration Agency. Also
Central Services.
Ja, war dann... Ich fand das zu krass. Ja, England und der Kicker war noch, das ist von 2002. Also es ist 17 Jahre her. Also die Engländer sind uns wohl ein bisschen voraus. Oder auch nicht, wie man das dann auch sehen will. Und wir versuchen natürlich schön nachzuholen hier in Deutschland. Und da habe ich mal irgendwie mehr Gedanken gemacht, was man denn braucht für eine biometrische Totalüberwachung. Und naja, man bräuchte eine Datenbank mit allen biometrischen Merkmalen, weil sonst hat man keine Referenz, kann man nichts vergleichen. Dann braucht man natürlich die Hardware, die Überwachungskameras, die ganzen Gesichter filmen sollen. Je nach politischem System noch Gesetze. Also in China, naja. Und zu guter Letzt braucht man noch die Software, um das Ganze zu verarbeiten. Ja, vielleicht sollte ich besser so reden. Dann schaue ich so. So, jetzt könnte man meinen, in Deutschland, da ist ja noch alles in Ordnung. Weil wir haben ja im Personalausweisgesetz steht, ich muss euch leider ein bisschen mit Gesetzen nerven, eine bundesweite Datenbank der biometrischen Merkmale wird nicht errichtet. Das klingt ja schon mal nicht schlecht. Ja, okay. Aber die Personalausweisregister dürfen neben dem Lichtbild auch all diese Informationen speichern. Also Familienname, Vorname, Doktorgrad, Geburt, Ort, Handschrift, also alles. Die behalten das einfach in ihren Personalausweisregistern, da wo ihr letztendlich eure Personalausweise beantragt. Also die Lichtbilder haben sie schon mal. Jetzt nicht zentral, aber halt dezentral. Na gut, jetzt bräuchten sie noch Zugriff. Und das haben wir jetzt, das ist ein relativ neues Gesetz, ich glaube Ende 2018. Die Polizeibehörden des Bundes und der Länder, der militärische Abschirmdienst, der BND, der Verfassungsschutz und so weiter, dürfen das Lichtbild zur Erfüllung ihrer Aufgaben im automatisierten Verfahren abrufen. Na gut, das ist immer noch nicht zentral, die Datenbank, aber sie dürfen es abrufen, okay. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben, was auch immer das jetzt sein mag. Das ist natürlich extra schwammig gehalten. Und jetzt da unten wird es noch einmal interessant. Abrufen nach Satz 4 werden nur von der abrufenden Behörde protokolliert. Und das ist eben genau der Satz 4. Das heißt, die haben Zugriff aufs Lichtbild und alle anderen möglichen Daten und müssen es nur selber protokollieren. Wenn ich selber nur protokollieren muss und auch mir selbst die Rechtfertigung geben darf, dass ich diese Daten brauche, dann ist die Hürde jetzt nicht so hoch, mir die Daten einfach zu holen. Den meisten Leuten, denen ich das erzähle, die sagen, oh Gott, das wusste ich nicht. Damals hat man gesagt, die biometrischen Daten sind geheim und sicher, die werden nicht benutzt. Seit letztem Jahr schon. Aber zentral ist die Datenbank immer noch nicht. Aber wenn ich Zugriff auf viele dezentrale Datenbanken habe und der mehr oder weniger unbeschränkt ist, dann setzen wir mal einen Haken. Also die Datenbank mit den biometrischen Merkmalen, die... wollen wir Fragen später machen?
Weiß ich nicht, wie das Thema ist.
Dann machen wir es später. Sorry. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Hardware. Also die Kameras und noch Gesetze hier in Deutschland. Das möchte ich ein bisschen zusammenfassen. Da gibt es nämlich diese schönen Sachen. Das ist von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und von Amnesty International. Die haben das alles zusammen. Ein gutes Dokument, könnt ihr euch angucken. Ich habe jetzt mal exemplarisch Bayern genommen, weil Bayern später auch Vorbild sein soll für das Musterpolizeigesetz. Ich will euch gar nicht so lange mit Gesetzen nerven. Also Bayern soll Vorbild sein. Da steht Ausweitung der Videoüberwachung im öffentlichen Raum. In vielen anderen Länderpolizeigesetzen ist das auch noch so eingetragen. Und jetzt könnte man sich denken, hier in Hessen, da ist man sicher. Da wäre ich mir noch nicht so sicher, da unten. Einführung automatisierte Anwendungen zur Datenanalyse, das ist Hessen-Data. Das ist ein Palantir-Projekt und ist jetzt auch nicht so besonders vertrauenserweckend. Palantir ist sonst Kunde für, oder die Kunden von Palantir sind sonst NSA, CIA, FBI. Also in Hessen ist man noch nicht ganz so sicher. Und auch sonst, wenn man es jetzt nicht direkt im hessischen Gesetz hat, Horst Seehofer plant ein Musterpolizeigesetz. Als Vorbild soll offenbar ausgerechnet das umstrittene Bayerische dienen. Blöd, dann kommen die Videokameras wieder so rein im öffentlichen Raum. Und nach einem Gutachten vom wissenschaftlichen Dienst ist der Innenminister ein bisschen zurückgerudert. Er meinte dann, das sei gar nicht geplant. Also ist er ein bisschen zurückgerudert, weil der wissenschaftliche Dienst nicht so viel Gutes an dem Gesetz gelassen hat. Und hier noch speziell ein Fall für Kassel, das hat mir der Sören geschickt. Der Oberbürgermeister möchte in der Fußgängerzone jetzt mehr Kameras, weil das Sicherheitsgefühl ist nicht so hoch, wie er das möchte, was auch immer das jetzt heißen mag. Das Sicherheitsgefühl wird sowieso zurzeit oft benutzt, um solche Maßnahmen zu rechtfertigen. Wobei meiner Meinung nach Gefühle jetzt, ja, ich finde, man sollte darauf nicht irgendwelche Gesetze basieren, auf Gefühlen, weil dann kann man alles einführen. Also die haben gezeigt, dass sie mehr Kameras ausbauen wollen, die machen das auch schon und an Bahnhöfen und sonst was haben wir sowieso schon überall Kameras. Die Gesetze sind auch schon mehr oder weniger fertig, viel brauchen wir da nicht mehr. Brauchen wir noch Software. Und Software, im besten Falle, muss man die testen, weil sonst wird es nichts. Und da gab es ein paar Projekte. Jetzt bin ich heute aus Mainz gekommen. Da gab es sogar einen Test von Oktober 2006 bis Ende Januar 2007. Die haben die Eingangshalle abgefilmt. Das sah so aus. Ja, dann fährt halt ein Teil die Rolltreppe runter, ein Teil die Treppe. Und dann haben sie sich im Bericht beschwert, dass Leute auf der Treppe sich ja so ruckartig bewegen, weil sie die Treppe runtergehen und deswegen konnten sie die Gesichter nicht mehr richtig einfangen. Also war die Auswertung der Bilder auf der Treppe etwas schlechter. Bis 80% Erkennungsrate unter Laborbedingungen, also mit bester Beleuchtung und ohne Bewegung. Das würde ich jetzt mal Laborbedingungen nennen. Die haben drei verschiedene Systeme von drei verschiedenen Anbietern getestet. Und als Maßnahme, das Ganze noch ein bisschen zu verbessern, weil die Leute ja auch mal irgendwo anders hingucken, auf ihre Uhr oder sonst was, sollte man die Blickrichtung lenken und zum Beispiel mit einer Laufschrift in der Nähe der Kameras. Also da machen sie blinke Bildchen und dann soll man da hingucken, dass man auch schön in die Kameras guckt. Das fand ich schon ein bisschen absurd. Also Test in Mainz war ja ein Fail. Falscherkennungsrate 0,1% und dann waren die Erkennungsraten so bei 17 bis 29%. Nicht so gut. Also wenn irgendwie 80% der Terroristen durchkommen, dann kann ich es auch gleich lassen. Also eher, die waren ein bisschen ihrer Zeit voraus, würde ich mal sagen. Jetzt kommen wir aber schon in die nähere Vergangenheit. Das war von 2017 bis 2018 am Berliner Südkreuz, da war ich sogar. Allerdings erst nachdem der Test vorbei war, haben sie die Kameras schon wieder abgebaut. Auch drei Systeme, diesmal in zwei Phasen. Die erste Phase war mit super Bildern aus dem Fotoshooting. Die zweite Phase dann mit Bildern aus der eigentlichen ersten Phase. Und da gab es einige Fehler bei der Konzeption und bei der Auswertung. So sah das dann aus. Man hat so schöne Schildchen auf dem Boden. Da gehen Sie bitte rein, wenn Sie überwacht werden wollen, da nicht. Vielleicht noch was zur Konzeption. Immer die Tests, also die haben das jeweils mit freiwilligen Testpersonen gemacht, immer so 200. Und die haben einen Transponder bekommen. Und der hat halt entweder, war es ein Bluetooth-Beacon oder ja, RFID funktioniert nicht so gut. Irgendeine Funktechnik, und dann haben sie halt gelockt, wer alles reingeht mit dem Transponder, und dann haben geschaut, ob die Kameras den auch gefunden haben. Das ist jetzt ein bisschen die Kritik an dem Südkreuz-Versuch. Also die Bilder waren aus dem Fotoshooting, und die zweiten Bilder in der zweiten Phase waren positive Erkennungen aus der ersten Phase. Die haben also in der zweiten Phase ihren Bias verstärkt, indem sie positive, schon erkannte Bilder aus der ersten Phase genommen haben. Und das ist ja eigentlich Quatsch. Dann haben sie Transponder-Events aussortiert. Es waren irgendwie 45.000 Transponder-Events, nur 9.000 gingen in die Bewertung ein. Okay. Die Grafiken sehen so aus. Falschakzeptanzraten des Gesamtsystems. Da fehlt irgendwie die Hälfte der Teilen. Das ist immer eine Woche hier. In den Wochen hier, weiß ich nicht, hatten sie Urlaub? Für mich ist das, wie gesagt, ich habe mal Biologie studiert, das ist eine furchtbare Grafik. Warum ist die Hälfte der Events ausgelassen? Und so sehen die, das ist nicht die einzige, das ist kein Cherrypicking, das ist die Hälfte davon ist Mist. Dann haben sie ihre Systeme logisch verknüpft, um die Erkennungen zu verbessern. Das heißt, die haben, wenn System 1 angeschlagen hat und System 2 und System 3, dann haben sie es als Erkennung gewertet. Und das waren dann, am Schluss hatte man 98% Erkennung, weil sich eben die Erkennungsraten der Systeme dann verbunden haben. Also dann muss man 5 Systeme betreiben, und was ist, wenn 3 Ja sagen und 2 Nein? Was macht man dann? Also das ist Quatsch. Dann haben sie nur 200 Testpersonen, also eine richtige Gefährderdatei, zurzeit haben wir 600 Gefährder. Das heißt, man hat dann noch mehr Gesichter in der Datenbank, und das führt zu noch mehr Verwechslungen. Da unten die Rechnung ist, wenn man alle Systeme verbindet, haben sie eine Fehlerrate von 0,6%. Ja. Und bei 90.000 Gästen am Berliner Südkreuz hat man dann irgendwie 600 falsche positive Treffer am Tag. Was macht man mit denen? Kontrolliert man die? Die sagen natürlich, da guckt ein Polizeibeamter drüber, aber dann hat der die Verantwortung. Und was macht der, wenn das System sagt ja und er ist sich nicht sicher? Dann würde er seine Leute losschicken und die kontrollieren. Oder wenn 3 sagen, es ist ein Terrorist, und 2 sagen, nö, dann schicken wir lieber wen los, weil ich will ja nicht die Verantwortung haben, dass da ein Terrorist durchkam. Das heißt, wir haben dann eine Vielzahl an Unbeteiligten, die dann genervt werden, weil sie angeblich Terroristen sind. Und das Ganze hat der Erdgeist vom CCC Berlin wunderbar zusammengeschrieben, das könnt ihr euch angucken. Und dann möchte ich jetzt noch ein paar Highlights zeigen aus dem Bericht. Nebenbei steigt durch die präventive Wirkung das Sicherheitsgefühl von Fahrgästen. Okay. Fragen wir mal die Engländer, die kennen sich aus. Da geht's links, seht ihr den Ort der Kameras in Carparks, also in Parkplätzen. Wir haben eine signifikante Reduzierung von Autoklau. Okay. Aber in allen 6 Studien gingen auch andere Faktoren also es war nicht nur eine einzelne Untersuchung der Kameras, sondern die haben auch gleichzeitig noch einen Wachmann aufgestellt oder das Licht verbessert. Also man kann jetzt nicht eindeutig sagen, dass es die CCTVs, die Überwachungskameras waren. In Städten und Stadtzentren gab es eine Small Reduction, 10%. Aber war nicht statistisch signifikant. Dann Public Transport, 4 Studien, zusammen 23%. Aber es war alles nur eine Studie aus London, die das besonders beeinflusst hat und deswegen auch statistisch nicht signifikant. Also zu der Aussage, die präventive Wirkung ist nicht mal bewiesen und das Sicherheitsgefühl ist sowieso Mist als Begründung für Überwachungsmaßnahmen. Dann haben sie ein Argument benutzt, Mensch, wenn wir 1000 Polizisten damit beauftragen, die ganzen Videostreams zu überwachen, dann werden die ja müde und es ist eine monotone Arbeit. Die liefern sich also die Rechtfertigung für automatische Auswertung von den Videostreams, einfach indem sie sagen, ja, unsere Polizisten werden halt müde. Und dann können sie nicht mehr richtig aufpassen und dann könnte wer durchkommen. Und könnte auch die Dinge einfach nicht bauen. Da muss man auch nicht 1000 Polizisten anstellen, die sich die Videostreams angucken. Und da unten ist auch ein schönes Argument. Fehlerhafte Treffermeldungen. Ups, jetzt bin ich eins zu weit. Fehlerhafte Treffermeldungen können immer korrigiert werden. Das hatte ich ja schon angesprochen. Möchte ich der Polizist sein, der sagt, oh, das war doch kein Terrorist, da schicke ich lieber meine Kollegen los und stelle mal die Personalien fest. Noch ein paar Highlights. In der polizeilichen Praxis werden Personen vereinzelt sowieso als gesuchte Personen identifiziert. Das heißt, wir machen jetzt schon False Positives, können wir ja später dann auch machen. Macht ja nichts. Weil machen wir jetzt ja auch schon. Dass es dann halt unverhältnismäßig mehr wird, reden sie nicht. Und dass damit unverhältnismäßig viele Unbeteiligte genervt werden, auch nicht. Die Güteabwägung schicken sie auch direkt gleich mit. Ich bin kein Jurist, aber Güteabwägung stelle ich mir so vor, dass das Gerichte machen. Bei einer Güteabwägung ist der potenziellen Identifizierung der Vorzug zu geben. Ja, okay, das ist vielleicht Ihre Meinung, aber muss ja nicht so sein. Also, wir lernen, der Innenminister ist auch unserer Meinung, der Test am Bahnhof Südkreuz war erfolgreich. Hat sich in beeindruckender Weise bewährt. Er dringt auf die Einführung in der Breite. Man hat Netzpolitik mal nachgefragt. Ein erfolgreiches Erprobungsergebnis ist nicht abhängig von konkreten Erkenntnisraten. Also es war schon vorher klar, dass es ein Erfolg wird. Weil es ist ja egal, was rauskommt. Weil wir gucken nur auf einen signifikanten Mehrwert für die polizeilichen Aufgaben. Weiß ich nicht, müssen jetzt 10 Leute weniger die Videostreams angucken. Also das ist wirklich... Netzpolitik.org hat nochmal nachgefragt... Eure Testpersonen, sag mal, habt ihr die eigentlich repräsentativ ausgewählt? So nach Geschlecht, Alter und Ethnie? Weil es ist ja blöd, wenn dann in dem automatischen System nur noch dunkelhäutige Menschen als Terroristen anerkannt werden, oder? Ja, haben wir nicht gemacht. Eine Klassifizierung danach haben wir nicht vorgenommen, weil das für uns nicht der springende Punkt war. Also ihre 200 Personen waren nicht mal repräsentativ für Alter, Geschlecht oder Ethnie. Aber es ist ja unwichtig, was rauskommt, weil es war eh ein Erfolg. Haben wir das abgehakt? In Mannheim läuft aktuell ein Test. Die Software ist Pionierarbeit made in Baden-Württemberg, wenn das mal nicht was heißen soll. Das ist vom Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe. Es sollen irgendwie 42 Kameras in der Innenstadt Verhalten aufzeichnen. Also es geht jetzt nicht mehr um Gesichtserkennung und wer läuft da rum, sondern jetzt wird komisches Verhalten erkannt und die schicken dann ihre Leute los. Und ganz wichtig, es entscheidet nicht die Maschine, es entscheidet der Mensch. Das ist genau dasselbe wie bei der Biometrie. Da guckt nochmal wer drüber, ob die Situation jetzt wirklich gefährlich ist oder ob das nur zwei Leute sind, die sich umarmen im Bahnhof oder wer der zu seinem Zug rennt. Und das jüngst geänderte Polizeigesetz in Baden-Württemberg steht im Einklang mit der Anwendung der neuen Technologie. Ja, in Baden-Württemberg haben sie mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum beschlossen. Sogar, glaube ich, intelligente Videoüberwachung. Also Pionierarbeit made in Baden-Württemberg. Auf der Seite vom Fraunhofer Institut findet man dann sowas. Keine automatische Gesichtserkennung. Kein automatischer Alarm. Also kein automatischer Alarm. Das ist halt einfach nur noch ein Pop-up für den Polizisten und der muss dann halt sagen, eingreifen, nicht eingreifen. Zu diesen ganzen Pop-ups und die Polizisten, die das noch retten sollen, diese False Positives. Ich weiß nicht, wenn man 200 Mal am Tag von einem Pop-up genervt wird, was macht man dann? Weil dann klickt man es irgendwann einfach weg. Jedenfalls ist das, was ich mache.
Ermüdet man nicht irgendwann?
Ja, genau. Man ermüdet, wenn man so viel False Positives kriegt. Und das ganze, das generelle Problem, auch wenn die jetzt sagen, ja, wir schützen eure Privatsphäre, wenn ihr nicht komisches Verhalten zeigt, dann zeichnen wir euch auch gar nicht auf, also es wird sofort wieder gelöscht. Aber die Kameras muss man ja trotzdem installieren. Das heißt, wir sollen denen einen Vertrauensvorschub geben und die installieren 72 Kameras in der Innenstadt und sagen uns, wir versprechen euch, dass wir die danach nicht für Mist benutzen oder wir bauen sie sogar ab. Aber das kommt nicht so oft vor. Das heißt, wenn die Kameras einmal installiert sind, haben wir ein Problem. Weil dann sind es wieder viele Kameras und dann braucht man viele Polizisten, die sich angucken. Aber nein, dann wollen wir automatische Auswertung. Ist wichtig. Und das Ganze basiert dann halt auf Vertrauen. Wir sollen unseren lieben Innenministern vertrauen, dass sie damit dort keinen Mist bauen. Das ist noch vom Fraunhofer-Institut. Das habe ich nicht ganz verstanden. Die Privatheit und die Sicherheit sind irgendwie in Abhängigkeit oder führen ineinander. Irgendwie ist nur eins davon Grundrecht in meinem Kopf, weil Sicherheit ist kein Grundrecht, auch wenn das mal irgendein Innenminister gefordert hat, darauf komme ich gleich. Aber eine informationelle Selbstbestimmung gibt es sehr wohl. Dann Technik, Recht und Gesellschaft. Das klingt für mich nach irgendwie technische Lösungen für soziale Probleme. Oder die Technik beeinflusst das Recht, finde ich auch nicht gut. Habe ich nicht ganz verstanden. War im Zusammenhang mit dem Projekt in Mannheim. Kurz der Abschluss. Software ist noch nicht ganz so weit, aber das ist nicht das Argument. Das kommt, das ist nur eine Frage der Zeit. Das sind noch ein paar Jahre und dann funktioniert die Software. Andere sind da schon weiter, in Asien. Also das ist nicht das Argument, womit wir das Ganze verhindern sollten, sondern das Argument ist, dass man nicht permanent über Nacht überwacht werden will und das ein Grundrechtseingriff ist, wenn eben meine Daten verarbeitet werden, obwohl ich das gar nicht will. Nochmal kurz zurück zu dem Vertrauen in unsere Innenminister. Ich habe hier mal so ein paar Highlights der Innenminister der letzten 20 Jahre. Manfred Kanter ist verurteilt wegen Betrug im Zusammenhang mit der Schwarzgeld-Affäre in der CDU Hessen. Weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht so vertrauenswürdig. Otto Schily, den haben wir den ganzen biometrischen Ausweis und Pass zu verdanken. Der ist direkt nachdem er Innenminister war, Aufsichtsrat in zwei Biometrieunternehmen geworden. Und er hat halt eben die schönen biometrischen Pässe eingeführt. Aber wir können uns alle wieder beruhigen. Er ist sich sicher, Interessenkollision mit meiner früheren Tätigkeit als Bundesinnenminister bestehen nicht. Gut, dann können wir alle wieder schlafen. Wolfgang Schäuble war auch mal Innenminister. Er hat in einem Artikel geschrieben, Datenschutz bedeutet, dass der Staat oder der Gesetzgeber transparente Grundlagen schafft, welche Daten wofür erhebt werden, aber kein bewusster Verzicht auf Informationen, die notwendig sind. Also wir schreiben alles auf, was wir brauchen, dann ist das schon okay. Und wir wollen auch alles, weil alles ist notwendig, weil wir könnten ja irgendwas verhindern. Auch nicht so vertrauenserweckend, so in meiner Einschätzung. Hans-Peter Friedrich, das war der mit dem Supergrundrecht Sicherheit, das alle anderen Grundrechte schlägt. Also auch völlig gaga, weil Grundrechte sind absolut, die kann man zwar teilweise einschränken, aber es gibt nicht eins, das höher ist als das andere. Kann man nicht gegeneinander ausspielen. Hans-Peter Friedrich hat auch ein Ermittlungsverfahren am Hals gehabt wegen Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen, weil er der Führung der SPD gesteckt hat, dass der Edati untersucht wird. Und darüber ist er dann auch gestolpert und deswegen war er nur 2 Jahre Innenminister. Thomas de Maizière, war 2-mal Innenminister. Der hat sich mit so Aussagen beliebt gemacht wie Teile meiner Antwort würden die Bevölkerung beunruhigen. Das war die Geschichte um ein Länderspiel, das abgesagt wurde. In Deutschland war das, ich weiß nicht mehr genau, wo es war. Er wollte die Gründe nicht offenlegen, hat er bis heute nicht gemacht. Einfach abgesagt. Naja, würde uns beunruhigen. Okay, also auch so ein bisschen geheimniskrämerisch, würde ich jetzt auch nicht so sagen, dass ich dem vertrauen würde, wenn es darum geht, Überwachungsinfrastruktur nicht zu nutzen. Unser jetziger Innenminister möchte Backdoors in WhatsApp und Signal, findet das Bayerische Polizeigesetz super und möchte das auf ganz Deutschland ausweiten. Also dem würde ich jetzt auch nicht gerne den Schalter in die Hand geben. Also ich finde, unsere Innenminister der letzten 20 Jahre haben ein Vertrauensproblem. Und deswegen sollten wir uns dann nochmal Gedanken machen, was wir denn machen. Die haben ein Vertrauensproblem, wir haben aber ein Verantwortungsproblem, finde ich. Und zwar, uns hier in Deutschland geht es ziemlich gut. Das heißt, wir haben noch ein Bundesverfassungsgericht, das ist vielleicht noch eine Hoffnung. Wir haben die EU und deren EuGH, das ist auch noch eine Hoffnung im Bereich des Datenschutzes und der Überwachung. Und wir sollten nicht in so eine Denke verfallen wie nicht hier, nicht wir. Was ich damit meine ist, ja, ist nicht so schlimm, wenn in China 1 Million Uiguren überwacht werden. Nee, 1 Million haben sie in Umerziehungslager gesteckt und noch viel mehr Uiguren werden überwacht. Wenn ihr euch die Laune verderben wollt, dann guckt euch mal die New York Times Artikel dazu an. Also ich finde, wir haben eine Verantwortung, als Nerds irgendwie dafür zu sorgen, dass Technik nicht gegen Menschen eingesetzt wird, sondern für Menschen, einfach einen positiven Spin geben der Technologie, weil Leute wie ihr und ich, die sind dann die Leute, die den Scheiß entwickeln. Und wir sollten dieses nicht hier, nicht wir, das kann man auch auf alle möglichen weltweiten Probleme anwenden, ja. Ich finde das besonders wichtig im Zusammenhang mit Klima, ja. In was weiß ich, in Südostasien, auf irgendwelchen Inseln, die gehen halt unter. Aber das ist nicht hier, nicht wir, und deswegen ist das nicht so wichtig in Deutschland. Wir haben auch kein Trinkwasserproblem, das andere oder das so und so viele Menschen die nächsten 20 Jahre bekommen werden. Also nicht hier, nicht wir, könnt ihr euch merken und predigen. Ja, informiert andere, das mache ich im Moment, weiß nicht. Ist auch nicht die Aufgabe von jedem, darüber Bescheid zu wissen, aber erzählt es den Leuten, damit sie ein bisschen informiertere Entscheidungen machen können. Jetzt habe ich die ganze Zeit gepredigt und die Moralkeule geschwungen. Ich habe auch selbst was gemacht. Das ist das Projekt hier. Das ist eine Android-App, damit könnt ihr Videokameras kartieren. Das Ganze machen wir das eben so. Hi. Kann ich dich jetzt groß machen? Nee, kann ich nicht. Das ist schlecht. So. Das hier ist Surveillance under Surveillance. Das ist ein Projekt, das Kamera... Na super. Kassel. Das ist ein Projekt, das Kameras kartiert. Die Datenbank ist in OpenStreetMap. Das heißt, OpenStreetMap hat diese Daten, zeigt sie nur nicht an. Und diese wunderschöne Website extrahiert die aus den OpenStreetMap-Daten und zeigt sie dann an. Das ist hier das Kassel, wo wir gerade sind. Und war das einer von euch? Oder ist das über die Jahre einfach zusammengekommen? Davon hatte ich die Idee, das zu vereinfachen, weil es ein bisschen aufwendig ist, die Kameras einzutragen. Braucht man OpenStreetMap-Account und was weiß ich. Und deswegen habe ich eine Android-App entwickelt, die das übernimmt. Das ist eine TensorFlow-Objekterkennung von Google. Die kann man trainieren. Das funktioniert ganz gut. Und damit kann man dann automatisch Videokameras aufnehmen und deren Positionen auf einer schönen Karte machen. Und dann kann man die noch wunderbar editieren. Ja, wo war sie denn genau? Welches Bild nehme ich? Manuell kann man Kameras machen, ohne Foto, wenn man nicht gesehen werden will, wie man die Kameras irgendwo hinhält. Ist vielleicht auch keine schlechte Idee. Ja, dann kann man die uploaden. Ich habe einen Datenbankserver. Da ist sie dann. Man kann auch am Handy Kameras, Bilder machen, die meine Objekterkennung verbessern. Dann kann man hier so einen schönen tue mir so ein schönes Rechteck drumherum zeichnen und das dann uploaden. Und dann trainiere ich mein nächstes Objekterkennungsmodell damit. So sieht die Karte aus. Kann man ein bisschen so nach Zeitstrahl filtern. Könnt ihr euch immer angucken. Ich will nicht zu viel Eigenwerbung machen. Am besten erreicht man mich im Moment auf Twitter. Hier ist der GitHub-Account. Könnt ihr euch angucken. Wie lange mache ich jetzt schon? Oh, das war lang. Dankeschön. Das sind ein paar, ich würde mal sagen, nicht alle, das ist nicht allumfassend die Liste, aber mit den Artikeln von denen und deren Arbeit habe ich ein bisschen gearbeitet. Kennt ihr bestimmt. Und das war's. Vielen Dank. Du hattest eine Frage, ich erinnere mich. Weißt du noch was?
Ich überlegen. Okay. Was gibt es denn für Verfahren,
Gesichtserkennung? Das glaube ich an, du musst.
Was gibt es denn für Verfahren, Gesichtserkennungsmaßnahmen zu circumventen? Also es gibt ja Infrarot-LEDs, die man an die Brille schrauben kann, die Kameras blenden, irgendwelche Schminken oder sowas. Gibt es da Dinge, die weniger stark auffallen?
Ich kannte jetzt auch nur Schminke so primär. Was anderes ist mir jetzt auch noch nicht. Schal oder so, ja, Brille. Aber das kriegen die Algorithmen in ein paar Jahren dann auch hin. Da reichen dann irgendwie kleine Ausschnitte vom Gesicht. Also für mich fühlt sich das an, als wäre das so ein bisschen ein Kampf gegen Windmühlen. Also
bei meinem ersten Ausweis, beim Personalausweis, den ich beantragt habe, wo es biometrische Bilder gab, da habe ich mein Foto mit Photoshop gestretched horizontal, damit die Augenabstände nicht stimmen. Kann sowas erkannt werden, wenn das Foto bearbeitet ist? Oder,
ich habe letzten Artikel gesehen, da haben Aktivisten aus zwei biometrischen Bildern eins gemerged.
Von Kollektiv.
Ja, genau. Die haben das gemerged und sind damit zur Personalausweisbehörde. Und es ging durch. Also die Beamten da, die werden, glaube ich, sowieso nicht geschult. Wenn, dann macht das dann später auch ein PC. Ich glaube, im Moment geht es noch. Aber ob das dann später... Ja, ist schwierig. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatzpunkt. Leider. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben im Moment. Ich glaube nicht, dass es eine große Trendwende geben wird. Wir müssen irgendwie aufs Bundesverfassungsgericht hoffen oder auf den EuGH oder. Und dann geht es uns gut, aber die anderen 95% der Weltbevölkerung immer noch nicht. Irgendwie heute in Hongkong haben sie ein Vermummungsverbot durchgeballert. Das heißt, die Demonstranten, die jetzt Masken tragen, können sie verhaften. Also der Trend ist. Ist hier zwar auch so, Vermummungsverbot, aber gleichzeitig haben wir noch ein Gesetz, dass man Demonstranten nicht filmen darf. Also wir sind da noch ein bisschen...
Aber man darf sie auch filmen, wenn von der Masse Gefahr oder Gewalt ausgeht.
Genau, und den Vorwand kriegt man halt auch dementsprechend schnell.
Ich weiß meine Frage auch wieder. Du hast gesagt, dass die Geheimdienste zwar nur selbst protokollieren müssen,
ja.
Dass sie Daten abgerufen haben, aber weißt du, was mit diesen Protokollen passiert? Also werden die für 120 Jahre in irgendeinen Blechschrank geschlossen? Werden die geschreddert? Oder?
Das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Das steht auch im Gesetz, was die protokollieren müssen. Die müssen den Chef aufschreiben, also der es erlaubt hat, die Rechtfertigung. Und ja, landet im Endeffekt auf irgendeinem Server oder in irgendeinem Schrank. Und wenn es dann irgendwann mal einen Ausschuss geben sollte, dann müssen sie die wahrscheinlich rausrücken. Aber bis dahin werden sie sich mit allen Händen und Füßen wehren.
Danke.
Könnte es sein, dass wenn man, wenn das irgendwann soweit ist, dass sie so eine große Datenmenge haben, dass es ihnen geht wie beim CERN, dass sie irgendeinen Parameter brauchen, irgendeine Zahl, und weil der Computer das nicht mehr fassen würde, dass man dann durchschlüpft, weil man würde dann einfach in der Masse das nicht mehr fassen können. Also so geht es denen zumindest.
Mhm.
Also sozusagen, dass die
Du meinst, es gibt zu viele Daten, dass man da irgendwie dann durchrutscht.
Dass die eigene Maschine sich sozusagen ein Bein stellt.
Mhm.
Das könnte ich mir vorstellen.
Eine Künstleraktion geht in die Richtung, der hat so einen Umhang gemacht und dann sind da unheimlich viele Konturen drauf, die für den Algorithmus als Gesichter, der erkennt 1000 Gesichter auf einem Schal.
Richtig. Ja, genau, das
war. Und da war die Idee, die Technik halt zu überfordern. ich glaube, es sind ein paar Jahren auch. Also, das ist das Problem. Du hast immer jedes Jahr so und so viel Fortschritt an Rechenleistung. Schwierig.
Ja.
Oder?
Ja. Es ist aber immer noch ein Mensch, der es am Ende auswählen muss. Also es bleibt immer noch die Ermüdung des Menschen in der Hoffnung.
Hier schon, ja.
Ja.
Aber im Zweifelsfall, das ist dieses Verantwortungsspiel. Also entweder es gibt irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder er klickt es weg und sagt, nee, ist nicht. Aber wenn dann mal irgendwo in Deutschland wird es dann mal passieren, er hat es weggeklickt, aber es war doch jemand. Und dann wird es durch die News gehen und dann werden alle nicht mehr wegklicken. Und dann werden halt die Streifen losgeschickt, um Leute halt dann zu nerven. Wer sind sie? Was wollen sie hier? Sie haben einen Bart.
Eigenartig ist auch, wie definiert man komisches Verhalten?
Ja, das ist eine Blackbox. Also die haben das nicht offengelegt, was jetzt komisches Verhalten ist. Ich weiß, dass die tracken Extremitäten und dann versuchen sie rauszufinden, was schnelle Bewegungen da sind. Also Schlagen ist dann halt eine schnelle Bewegung oder so. Und wenn man im normalen Betrieb bewegt man seine Arme nicht so schnell. So funktioniert das. Oder wenn ein Fuß zu hoch geht, ja, dann ist es halt ein Kick. Irgendwie so. Also das ist jetzt nur mal meine Vermutung, wie die das machen. Also
Menschen mit spastischen Lähmungen sind stark gefährdet.
Aber die brauchen ja dann auch, weiß ich nicht, wenn man epileptischen Anfall hat, dann braucht man ja auch Hilfe, werden die dann sagen. Aber ja, also so, wenn du sagst, Menschen mit Behinderung oder andere, danach werden die Algorithmen nicht trainiert. Die haben ja jetzt schon nicht nach Geschlecht trainiert oder nach Ethnie. Also ich glaube, die nehmen noch nicht so viel Rücksicht drauf. Okay. Ja, danke schön. Also wenn wir fertig sind.